Herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Podcasts Endlich Montag. Dem Podcast, in dem wir versuchen werden, dir näher zu bringen, was das Geheimnis gesunder und erfolgreicher Unternehmen ist. Ja, mein Name ist Wolfgang König und wie jeden Montag begrüße ich an meiner Seite Marc Sommer. Hallo Marc.
Hallo Wolfgang. Unser heutiges Thema Führung. Führung, da wollen wir heute mal einen etwas wissenschaftlicheren Ansatz durchsprechen, aber auch mal über unterschiedliche Führungstypen sprechen. Also, warum braucht es überhaupt Führung? Wenn man den Soziologen Glauben schenken darf, ist es so, dass ja so 2, 3, 4 bis 7 Menschen zusammen können sich durchaus selbst organisieren. Wenn wir dann schon in Größenordnung gehen, so von 8 bis 20, braucht es zumindest Koordination oder auch Moderation. Und bei Gruppen über 20 ist eben Führung erforderlich. Und wenn wir dann über 50, 100 oder noch mehr reden, ist es wirklich Struktur, Hierarchie und weitere Themen, die da kommen. Also Führung als eine Notwendigkeit einer ja, produktiven gesellschaftlichen Organisation.
Und vor allen Dingen ja auch für egal welche Ebene. Ne? Das betrifft sowohl CEOs als auch Abteilungsleiter, als auch Teamleiterinnen, die immer eine etwas unterschiedliche Gruppe vielleicht haben, aber die Führung ist für jeden ein Thema. Ne?
Und wir werden natürlich nach und nach dann auch einen zentralen Fokus legen auf die Verbindung zwischen Führung, Gesundheit und Unternehmenserfolg. Aber steigen wir vielleicht mal an in die Wissenschaft. Welche wissenschaftlichen Begriffe oder welche Formulierungen zum Thema Führung sind denn so gang und gäbe zurzeit?
Ja, es gibt ja verschiedene Begriffe, Modelle, unterschiedliche Führungstypen, Stile und so weiter. Und beginnen wir doch mal einfach mit denen, die wir so aus ja von Frühzeit noch so kennen, also wo Führung so begann, eigentlich sich umzustellen. Transformationelle Führung, transaktionale Führung, das sind Themen, die hat Burns und Bass haben das ja mit so ins Leben gerufen, auch die Begrifflichkeiten dahinter. Also sozusagen Führungskräfte, die ihre Mitarbeitenden inspirieren, anders als man das halt noch so als Altersschule kannte, Visionen vermitteln, auch fördern das Wachstum der einzelnen Personen. Und dann eben auch schon...
Das ist die transformationale
so,
Führung.
Genau. Ne? Und transaktional beschreibt dann eigentlich viel mehr, dass man ja so mehr in Richtung Belohnung denkt. Ist ja auch heute immer wieder noch ein Thema, aber auch so Kontrollmechanismen da eigentlich eher im Vordergrund dann stehen. Ne? Ist dann schon noch so ein bisschen alte Schule, aber man merkt ja auch in den heutigen Diskussionen, dass das wiederkommt, gerade was Prämiensysteme betrifft beispielsweise, geht ja auch voll in die Richtung. Ne?
Apropos alte Schule, schon in den 1970er Jahren hat ja Robert Greenleaf den Begriff des Servant Leadership geprägt. Ich glaube, sein Buch hieß damals so etwas wie The Servant as a Leader oder so ähnlich, wo er sagt, die Führung ist eigentlich eine Dienstleistung an das Team. Es ist der Fokus letzten Endes, der dann auf Förderung und Unterstützung liegt, eigentlich schon eine moderne Konzeption und letzten Endes auch eine Grundlage für viele Führungskonzepte, die in Richtung wertorientierte und auch ethische Führungskonzepte gehen.
So im Prinzip die Vorstufe von der auch heute ja aktuellen agilen Führung, Agile Leadership, was ja im Prinzip so auf die Antwort ist auf die Herausforderungen, ne? dieser Veränderung, immer mehr Dynamik, immer mehr digitalere, komplexere Arbeitswelt und so weiter. Und die Wurzeln reichen schon bis in die 90er zurück, sind aber jetzt gerade in den 2010er, 20er Jahren jetzt bis heute eigentlich das aktuelle oder der aktuelle Führungsstil, wo man vor allen Dingen die Verantwortung auch immer mehr abgibt oder dezentralisiert, es mehr eine Übertragung auch ist der Führung an die anderen, was immer mehr auch versuchen, wenn es gerade um flachere Hierarchien geht, die man auch vielleicht ganz bewusst auch mit hineinbringen möchte in Unternehmen. Wir erleben das ja bei der Bayer AG auch sehr deutlich. Da ist es ja mit Hauruck auch passiert.
Erinnere ich, das war etwa vor 10 Jahren, als der Frédéric Laloux dieses sehr spannende Buch Reinventing Organizations geschrieben hat zum Thema Agile Leadership und da sehr, sehr innovative Modelle von Selbstführung, von Ganzheitlichkeit, auch vom evolutionären Sinn geprägt hat. Es gibt ja auch einige Organisationen, die da komplett sich danach ausgerichtet haben, die in Holland zum Beispiel die Pflegeorganisation Butzorg heißen, die da sehr erfolgreich agieren, sind letztens auf einem solchen Modell basiert, was sich sehr, sehr spannend liest, aber gar nicht so einfach in die Realität umzusetzen ist.
Also kurz gesagt, das ist vor allen Dingen deshalb entstanden, weil einfach sich Führung anpassen musste, ne? in der neuen veränderten Arbeitswelt. Und man spricht ja auch von VUCA, der VUCA-Umgebung, insbesondere dann dort, wo, also VUCA kurz erklärt, da wo es volatil ist, unsicher ist, komplex, ambig, dass es also da auch besonderen Einsatz bedarf. Und in der Welt leben wir auch immer noch, vielleicht sogar viel mehr. Ja, und da im Prinzip parallel dazu, aber auch vielleicht eine Weiterentwicklung in gewisser Weise ist tatsächlich dann die Führung oder ein Führungsstil Richtung gesunder Führung, gesundheitsorientierter Führung, ne? Da haben wir ja auch einen ganz, ganz engen Kontakt auch zu einem der Mitgründer dieser Thematik.
Ja, Bernard Badura, schauen wir uns mal an, was Bernard Badura da ein führender Experte ist für dieses Thema, für Gesundheitsmanagement, psychosoziale Gesundheit und Unternehmen. Sehr stark den Begriff der gesundheitsorientierten Führung geprägt hat, indem er als erste Kernthese ja formuliert hat, Gesundheit ist eine Führungsaufgabe. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, Führungskräfte haben direkten Einfluss auf das Wohlbefinden und die physische und psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Ich glaube, intuitiv weiß man das schon immer, aber wissenschaftlich hat eben Bernard Badura da bahnbrechende Leistung erbracht.
Ja, und er geht dann im Prinzip noch einen Schritt weiter, dass auch die gesamte Unternehmenskultur einen riesigen Einfluss auf die Produktivität, auf das Ergebnis, auf letztendlich auf jeden einzelnen Leistungsfaktor hat. Denn wir sind ja in einer Kopfgesellschaft. Das ist auch, glaube ich, so ein Begriff, den Bernard Badura ja auch immer wieder verwendet. Und die Kultur zusammen mit der Führung entscheidet dann letztendlich auch über die Produktivität. Sprich, wann fehlen Menschen, wann können sie ihre Leistung erbringen oder auch wann verlassen sie das Unternehmen vielleicht schneller. Was sind da eben Anzeichen? Häufig sehen wir, dass es eben soziale Themen sind. Unter anderem eben auch sehr relevante Führungsverhalten, was entweder wertschätzend ist oder auch eben vielleicht ablehnend.
Ne? Ja, da wird es natürlich auch spannend, wenn man über die operativen Maßnahmen oder operative Geschäfte auch spricht, wo sich der Bogen entspannt, dass eben gute Führung Fehlzeiten reduziert, Fluktuation reduziert und dann sieht man eben, dass dieses Führungsthema nicht nur eine operative unmittelbare Dimension hat, sondern eben auch deutlich stärker abstrahlt in andere Kennzahlen bei den Unternehmen. Und letzten Endes sozusagen umgekehrt gedacht, dass das Gesundheitsmanagement eigentlich nicht bei Maßnahmen beginnt, sondern bei der Führung beginnt letzten Endes. Ja, und die auch nur am Ende dann erfolgreich sein können, wenn sie mit einer entsprechenden Kultur verbunden sind.
Ja, jetzt haben wir im Prinzip ja schon mal so 3-4 verschiedene Formen, vor allen Dingen jetzt aus der Wissenschaft, wissenschaftliche Begriffe ja auch mal ins Spiel gebracht. Und diese kurz auch beschrieben. Jetzt gibt es vielleicht noch weitere wissenschaftliche Perspektiven? Ich meine, du bist ja im Thema so tief drin. Fällt dir da noch was ein persönlich?
Na gut, wir haben über Laloux gesprochen, über das Prinzip von selbstorganisierten Teams mit dezentraler Führung. Stichwort evolutionäre Organisation. Amy Edmondson, psychologische Sicherheit. Eine ganz klare Ausrichtung, die auch nahegelegt hat und aber auch bewiesen hat, dass Teams mit hohem Vertrauen und offener Fehlerkultur sehr viel innovativer und erfolgreicher sind. Ja, auch da eigentlich intuitiv denkt man sich das schon, aber es ist auch ein mutiger Schritt, es dann umzusetzen.
Ja, und eine Perspektive fällt mir auch noch ein, was man auch immer wieder hört. Ich glaube, die Gallup-Studien, die haben das auch so mit ins Spiel gebracht. Das ist das Zitat, "People don't leave companies, they leave managers." Also man verlässt nicht das Unternehmen, sondern man verlässt seine meistens engeren Führungskräfte am Ende. Und da kommt dann noch so ein weiteres Fazit mit hinzu. Wenn die Führungskraft das Unternehmen verlässt, sieht es im anderen Unternehmen dann auch nicht unbedingt besser aus. Also die Probleme gehen dann mit oder wandern mit. Also es ist schon eine große Herausforderung gerade. Wir wollen auch noch mehr auf die Herausforderungen der Führungskräfte eingehen, denn die Zeiten haben sich ja auch geändert. Es ist nicht leichter geworden, aber das machen wir heute nicht. Das machen wir in der nächsten Folge. Aber vielleicht so ein kurzes Fazit, was Führung jetzt für uns bedeutet eigentlich, beziehungsweise auch, wenn wir die verschiedenen Begriffe und Formulierungen jetzt mal so zusammengefasst haben.
Ja, generell kann man, glaube ich, immer sagen, und das gilt ja nicht nur für die Organisation, das gilt ja auch für Themen wie Erziehung oder andere oder auch im Sport. Letzten Endes bedeutet nicht Führung jedes Problem, der Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu lösen, sondern letztendlich sie zu befähigen.
Ja, genau, das deckt sich nämlich eben mit unserem Verständnis. Es geht um Führen statt Kümmern. Ne? Also es geht nicht ums Kümmern als solches. Ich muss mich sorgen und kümmern und die Probleme lösen, wie du sagst. Sondern es geht um Führung und es geht auch um wertschätzende und fordernde Führung auch. Denn es geht ja auch darum, dass man die Menschen motiviert beziehungsweise Möglichkeiten schafft, dass sie motiviert ihre Arbeit erbringen.
Naja, und da wieder das Thema gesunde Führung. Nach Möglichkeit genau dieses Spagat zu finden, Druck oder massiven Druck zu vermeiden, ohne gleichzeitig in eine übermäßige Fürsorge zu verfallen. Auch das ist letzten Endes nicht so zielführend. Und in der Mitte liegt da wahrscheinlich irgendwie die Wahrheit. Und wenn man mal sich überlegt, und wir können ja mal so ein bisschen vor unserem geistigen Auge unterschiedliche Führungspersönlichkeiten oder Führungstypen Revue passieren lassen, dann merkt man schon, wie vielfältig und wie verschiedene Arten es gibt zu führen. Und weil wir gerade über Kümmerer besprochen haben, da als erstes fällt mir dazu jemand ein, der mich sehr eng lange zusammengearbeitet hat, der Kümmerer. Vielleicht hätte ich immer gesagt, Mensch, das ist ein Kümmerer. Jemand, immer ein offenes Ohr, hilft bei Problemen, springt ein, wenn Mitarbeiter weiterkommen. Also sehr angenehm, gut, immer gute Stimmung, sorgt auch für Empathie und so. Und dann wird er eigentlich denken, na, ist doch der Idealtypus von einer Führungspersönlichkeit. Aber dann auf der anderen Seite zu wenig Grenzen gesetzt werden, vor allem wenn Aufgaben selbst übernommen werden, statt sie zu delegieren. Das führt dann auch nicht zu einem guten Erfolg. Dann kommt möglicherweise Erschöpfung oder Ineffizienz auf der einen Seite und ineffizientes Arbeiten auf der anderen Seite. Also sicherlich braucht man ein gewisses Kümmerergehen, aber eben sich komplett zu kümmern, ist eigentlich aus meiner Erfahrung aus nicht die allerbeste Form dafür.
Ja, da kommt mir direkt eine andere Person in den Kopf. Jemand, der jetzt, so wie du sagst, eben genau das Gegenteil eigentlich auch so ist von einem Kümmerer, der jetzt nicht unbedingt für gute Stimmung sorgt, sondern eher Dinge, ja, wie ich sagen, blockiert. Also gerade auch nicht diese Delegation fördert, sondern verhindert sogar eben auch, skeptisch ist gegenüber Veränderungen und auch immer wieder auf alte Strukturen pocht. Also dieser Typus, ich glaube, den kennen viele in ihren Umgebungen. Natürlich sorgt er auch für Stabilität, das muss man ja auch durchaus sagen, und verhindert vielleicht das ein oder andere Mal auch vorschnelle Entscheidungen. Also ne, das ist ja auch vielleicht eine Stärke dann, die man dieser Person zumessen kann oder diesem Typus vielmehr. Ja, aber ich denke dann immer so dran, es sind oft Innovationen, die erstickt werden und irgendwie kann es das Unternehmen auch langfristig ausbremsen. Das ist vielleicht so, ja, so Blockierer, vielleicht so als Typus, würde ich ihn mal nennen.
Ja, haben wir Kümmerer, haben wir Blockierer. Lass mich mal den nächsten Typus, der mir in den Kopf kommt gerade, den Förderer nennen. Ein Förderer, der sehr aktiv die Mitarbeiter unterstützt, Freiraum gibt, letztendlich zur Eigenverantwortung motiviert und eigentlich idealerweise eben ein Klima schafft, wo eine Kultur des Wachstums möglich ist, wo sich Talente wohlfühlen etc. Also viele, viele Merkmale. Da, wo es dann wiederum ins Gegenteil kippen kann, ist, wenn der Förderer, ich denke da gerade an jemanden speziell tatsächlich, dann auch Tendenz hat, unrealistische Erwartungen zu wecken oder aber eben zu wenig klare Vorgaben zu machen. Und dann besteht wieder das Risiko, dass ich die Menschen verliere, die ich da eigentlich führen möchte und zu einem Ziel führen möchte.
Ja, da kommt mir, würde ich auch sagen, mal wieder das Pendant in den Kopf. Jemand, der nämlich genau das Gegenteil macht, der eben nicht diese Freiräume ermöglicht, sondern umgekehrt genau das verhindert, nämlich im Prinzip alles kontrolliert, was die Mitarbeitenden so an Ideen vielleicht mit reinbringen. Letztendlich verhindert er auch Kreativität. Und natürlich hat es auch wiederum einen Vorteil, ne, dass diese Person vielleicht dafür sorgt, dass weniger Fehler passieren, dass auch Klarheit herrscht, vielleicht auch für das Team eine gewisse Sicherheit dann auch gibt. Aber letztendlich vertraut er den Personen nicht, misstraut auch Eigenverantwortung vielleicht generell und überprüft jede Aufgabe, ne, und gibt eigentlich wenig Spielraum. Also meine Begriffsdefinition, du hattest gerade einen Förderer genannt, würde ich jetzt mal sagen, der Kontrolletti.
Ich ahne, was du meinst, denkt er auch sofort an jemanden, in der Tat. Ja, wie ist es denn, wenn man sich immer so den Idealen, so den CEO, den große Unternehmer, Führungspersönlichkeit vorstellt, dann denkt man ja eigentlich als erstes, da muss jemand sein, der Vision hat, ja, der groß denkt, der inspiriert mit innovativen Ideen, der den Fortschritt vorantreibt, motiviert, vorantreibt mit einem gemeinsamen Ziel. Also dieser Visionärtyp, ich glaube, es ist auch letzten Endes der Typ, der auch am charismatischsten auch ist, letzten Endes. Und halt Dinge auch mutig vorantreibt. Was passiert dann auf der anderen Seite? Naja, wenn man sich verliert in großen Ideen, ohne sie praktisch umsetzbar zu machen. Das führt natürlich zu dem einen Gedanken, dass wahrscheinlich kein Führungstyp so perfekt ist und möglicherweise, dass man auch immer so Kombinationen braucht, vielleicht von Zweien, die sich gut ergänzen. Also ich stelle mir jetzt den Visionär vor, der an Seite, an wie hast du ihn genannt, den Controlletti oder den, ja, gut, wenn die beiden schon wieder zusammen sind, dann kann sich das schon wieder austarieren. Also auch, glaube ich, eine spannende Frage bei Führung, dass man nicht nur immer an eine Person denkt, sondern dass es auch gibt, welches Führungsmodell oder welche Profile arbeiten nur zusammen.
Also mit Pauschalitäten habe ich so generell so meine Probleme und ich bin davon überzeugt, dass es nicht diese einen Typus gibt, aber ich glaube, der eine oder andere, die eine oder andere Person wird jetzt sich, glaube ich, auch jemanden vorstellen, der so ein bisschen in die eine oder andere Kategorie reinrutschen oder zuzuordnen wäre. Aber weil du gerade beim Visionär jetzt warst, da kommt mir schnell führt mich schnell vors Auge die Personen, die dann zu sehr auch sich selbst so als die Visionäre sehen. Das sind ja eigentlich die Schlimmsten. Also die Genies, die behaupten, sie seien Genies, sind dann letztendlich eigentlich fast so in die Richtung narzisstisch, sind dann so Egotypen eigentlich. Und das kommt schon häufig vor. Ne? Also der große Visionär, der dann so sehr narzisstisch angehaucht ist, der sich dann eigentlich selbst nur noch in den Mittelpunkt stellt und er sozusagen gar keine Fehler mehr macht und auch keine Kritik mehr annimmt. Ne? Das ist ja auch so im Prinzip so die Kehrmedaille, dann die Kehrseite.
Kommt einem bekannt vor, wenn man gerade jenseits des Atlantik rüberschaut.
Da hat man direkt jemanden vor Augen oder mehrere sogar, aber auch nicht nur über den Atlantik, Marc. Und das natürlich trotzdem müssen wir natürlich auch hier wieder eine gewisse Stärke auch mit durchaus beschreiben. Also das ist ja ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Das kann natürlich abdriften, wie gesagt. Aber da kann man natürlich schon auch Erfolge mit erzielen.
Man bewegt was.
Das bewegt was. Ja. Das reißt auch Menschen mit. Ich denke das auch jetzt gerade mal aus dem Leistungssport heraus. Gerade wenn du Teams führst, wenn du so ein Vorreiter bist, eine gewisse Egozentrik gehört dazu. Aber auch dieses visionäre Denken, das steckt natürlich an. Aber wenn es zu viel wird, dann ist es so, dass sich entweder die Mitarbeitenden oder auch die Teammitglieder und so weiter auch nicht mehr ernst genommen fühlen. Ne? Also wenn dann so alles nur noch vorgegeben wird, man läuft nur noch hinterher, dann ist eigentlich überhaupt kein Spirit mehr da. Dann macht auch jeder nur noch das, was er will, weil das Ego dann eigentlich der Führung sozusagen im Vordergrund steht. Und dann kannst du davon ausgehen, dass du eine hohe Fluktuation hast. Also vielleicht kleiner Hinweis, da mal reinzugucken, ja. wenn die denn vorherrscht.
Naja, eigentlich ist der Ego-Führer ja nichts anderes als die Vorstufe zum Diktator, in gewissem Sinne, oder? Also das ist ja jetzt unabhängig von der politischen Dimension, aber Diktatoren findet man ja auch auf allen anderen Ebenen, welche letzten Endes. Also klare Anweisungen, kein Widerspruch, Hierarchie und Kontrolle ist natürlich gerade, sagen wir mal, in sehr strukturierten Umfeldern, sagen wir mal hier Produktionsorganisationen oder Militär oder andere, ist das ja noch ein sehr beliebtes Modell, schafft natürlich auch eine Angstkultur, hemmt Eigenverantwortung, bringt auch eine hohe Fluktuation. Mir fällt da immer eher ein Dirigent ein, aber schon lange her, Arturo Toscanini, italienischer Dirigent von vor 100 Jahren, der war ein solcher, der galt als der Diktator, ganz kleiner Mann mit Schnauzbart. Toscanini, sein Spitzname war Toscanono und der war genauso, aber ein großer, erfolgreicher Mann, aber hat die Leute zum Wahnsinn gebracht, ja, hat aber tolle Ergebnisse erzielt, aber letzten Endes sind das, glaube ich, Stile, die heute überhaupt nicht mehr funktionieren würden, auch nicht in der Musik. Ich glaube, jetzt sind eher diplomatische und andere Führungstypen gefragt. Das Gegenteil ist so der Laissez-faire-Typ. Hast du mal solche erlebt?
Klar, das ist das Gegenteil vom Diktator, so würde ich fast sagen. Ne? Also absolute Freiheit, jeder kann machen, was er will, greift nicht ein, lässt alles laufen. Manche sind, glaube ich, Laissez-faire-Typen indirekt, weil sie zum Beispiel im Homeoffice einfach auch keine Kontrolle haben oder einfach laufen lassen, obwohl sie es gar nicht so vom Typus her wären, aber es so tun. Ja klar, letztendlich fördert das natürlich auch einiges. Also die Menschen müssen ja sich selbst organisieren dann, ob man das dann will oder nicht und ob das dann ein gutes Ergebnis gibt oder nicht. Aber es führt meistens auch wirklich zu Chaos, wenn die Strukturen komplett fehlen, auch zu völlig Unklarheiten, du weißt gar nicht, was los ist. Aber ich wollte nochmal auf zwei Punkte gerade eingehen, die du gesagt hast. Am Ende ist es natürlich extrem abhängig auch von welcher Gruppe oder welche Gruppe du führst, welchen Stil du letztendlich anwendest.
Es hängt oder natürlich welcher Kontext.
In welchem Kontext, ganz genau. Und zusätzlich auch, du kannst natürlich mit allen Führungsstilen erfolgreich sein. Aber das hängt maximal dann natürlich auch von der Gruppe ab und vom Kontext. Und vielleicht ist das auch noch ein Punkt natürlich, weil wir gerade gesagt haben, es gibt nicht diesen einen Typen, aber es gibt vielleicht in einem Menschen viele Formen von einzelnen Aspekten dieser Typen. Und deswegen glaube ich ganz interessant. Vielleicht als letztes nochmal, was wir ja auch immer wieder ansprechen, wenn es darum geht, nicht nur kleinteilig einzelne Aspekte zu betrachten, sondern strategisch zu arbeiten. Das wäre jetzt noch so der letzte Gedanke. Irgendwie so den Strategen haben wir vielleicht noch nicht so gehabt, der vielleicht im Visionär schon so steckt. Aber da geht es vielleicht doch ein bisschen pragmatischer, konkreter ran. Vielleicht nicht Vision, sagt man auch oft, ist eine Krankheit. Also vielleicht strategischer denken aus einer Vision heraus. Das ist vielleicht dann am Ende auch noch eine große Stärke, dass er wirklich auch nachhaltig denkt. Und auch vielleicht, sag mal, Emotionen, menschliche Aspekte mit vielleicht wirtschaftlichen Themen auch verbinden kann. Das ist ein richtig guter Unternehmensleiter, glaube ich, ist auch ein echt richtig guter Stratege. Oftmals werden sie dann vielleicht auch zu distanziert wahrgenommen, weil man dann vielleicht eine Seite der Medaille nur vermehrt anwendet, vielleicht weniger menschlich so wahrgenommen wird, weil er sehr stark auf Ziele und auf Daten und auf Ergebnisse so fixiert ist. Aber es ist, glaube ich, schon etwas, was dem Unternehmen oder jeder Gruppe eigentlich auch gut tut. So eine Form davon zumindest.
Ja, als Fazit, wir können, glaube ich, schon mal sagen, also Führung ist und wird notwendig bleiben. Ab einer gewissen Anzahl von Menschen, die miteinander etwas tun, gestalten wollen oder entwickeln wollen. Ich glaube, einen idealen Führungsstil haben wir da jetzt nicht ausgemacht. Das ist eher, wie du sagtest, eben gerade kontextbezogen natürlich auch und vielleicht auch in der Kombination von unterschiedlichen Führungstypen. Und natürlich darf man eins nicht vergessen, Führung schlägt immer nach unten durch. Das heißt, erfahrungsgemäß, gerade in größeren Organisationen, wird kopiert. Und unbewusst oft, aber man schafft Fakten nach unten in der Organisation. Das heißt, Führung ist auch eine Verantwortung nicht nur für die unmittelbaren Kollegen, Kolleginnen, Menschen, wie auch immer, die man führt, sondern letzten Endes strahlt weit ab in die weitere Unternehmenskultur. Ja, aber da gehen wir in der nächsten Folge nochmal tiefer darauf ein.
Ja, und es ist nicht nur der Kontext wichtig und auch nicht nur der eigene Stil, den man einmal sich erarbeitet hat, sondern, und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, Führung verändert sich ständig oder muss sich auch ständig verändern, weil sich die Umgebung und die Menschen auch ständig verändern. Und man kann nicht, nur weil man einmal einen erfolgreichen Führungsstil in einer Gruppe angewendet hat, davon ausgehen, dass er in der anderen Gruppe genauso funktioniert. Und genauso wenig kann man davon ausgehen, dass der mit der gleichen Gruppe über 10, 15, 20 Jahre lang aufrechtzuerhalten ist, weil es immer mehr so weitergeht. Und ich glaube, das sind so zwei, drei Punkte von Herausforderungen, auf die wir auch in der nächsten Folge dann vermehrt eingehen wollen, wenn es wirklich schwerpunktmäßig um Herausforderungen auch moderner Führung geht.
Und Praxisbeispiele. Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Freue ich mich schon auf unsere nächste Folge dazu am nächsten Montag. Aber wir bleiben da dran und sagen bis Montag.
Bis Montag. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere jetzt gern direkt unseren Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder in deiner Lieblings-Podcast-App, um keine Folge mehr zu verpassen, und hinterlasse uns auch gern eine Bewertung.